Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Der Name Levi Strauss ist ja in der ganzen Welt bekannt. Dabei kommt der Bub aus Bayern. Jawohl. Heute schauen wir uns ein bisschen seine Lebensgeschichte an. Da freue ich mich auf ein Gespräch mit dem Schorsch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Schorsch, grüß dich, habe ich dir.
Mani, hebe die Haare, grüß dich.
Ich muss dir gleich einmal ein Kompliment machen.
Schon wieder?
Ja, du hast so eine schöne Jeans an.
Eine schöne, jetzt haben meine Haxen unter dem Tisch.
Ja, ich weiß schon, aber ich habe auch gegeben, bis du reingegangen bist, was du hast. Kannst du die einmal nur mit zeigen? Ich meine, der Hörer, der sieht sie natürlich nicht, aber ich darf das ein bisschen kommentieren. Also sie ist dunkel, schwarz, Steh mal auf.
Aber dann hör mal, also da muss ich jetzt so ein Gestell vom Mikrofon auf, machen.
Dreh dich um. Nein. Ah, okay. Ich sehe schon, das ist keine echte Levis.
Und jetzt weiß ich auch, wo es heute geht.
Eine Levis nämlich hinten so Flügelschläge drauf hat, auf die Hosentaschen.
Genau.
Das soll der Adler von Amerika sein.
Ja.
Und du weißt jetzt schon, was das geht?
Ja.
Um was geht's?
Um Levi Strauss.
Levi Strauss. Wie kommst du jetzt dazu, dass ein bayerischer Podcast sich mit dem Levi Strauss beschäftigt?
Ja, weil der Levi Strauss ja eigentlich ein Franke ist.
Das weißt du?
Natürlich.
Na, du weißt sogar, dass das, ich kann nicht Fränkisch, dass das ein Franke ist.
Okay.
Wirklich, das weißt du?
Jetzt sind wir im Wiener Schmäh.
Du, das hat er bis 1983 Franken selber gar nicht gewusst.
Ja, schau. Ich hab's das gleich gewusst.
Du hast es gewusst? Ich war schon vorher.
Also nicht jetzt heute wegen dem Podcast, sondern ich habe irgendwann, ja, das ist ja so, weißt du, manchmal habe ich halt einfach so helle Momente und dann schaue ich was nach.
Aha.
Und dann habe ich mal nachgeschaut, woher kommt eigentlich Levis? Also das heißt ja Levis Apostroph S.
Genau.
Und warum heißt das so? Und deswegen habe ich mal nachgeschaut.
Genau. Und weißt du, wo, also was Levi heißt oder Levis? Dann kannst du das gleich sagen, wenn du damals nachgeschaut hast.
Ja, Levi ist halt ein Vorname.
Genau.
Jüdischer wahrscheinlich.
Ja, den hat er geändert. Der hat in Franken hat er nur Löb geheißen, war sein Vorname.
Löb?
Löb Strauß.
Aha, nein, das habe ich nicht gewusst.
Und wenn er dann auf Amerika umgegangen ist, dann hat er gesagt, Löb, das verkauft sich so schlecht.
Nicht, ja.
Muss er Levi machen. Nein, der Levi.
Levi Strauß.
Gemacht.
Der Franke.
Aha.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Mal schauen, was ich alles weiß.
Aus Buttenheim? Ja, ich bin auch gespannt. Und wie gesagt, die Franken haben es selber nicht gewusst. Bis 1983. Da hat eine Dame an den Bürgermeister von Buttenheim geschrieben.
Buttenheim?
Ich weiß nicht, was es ist. Budden? Ja, mit Doppel-T, aber wahrscheinlich spricht die Frage.
Mit zwei HTD.
In Buttenheim, also an den Bürgermeister von Buttenheim. Boah, das ist so schwer. Also, falls ein Franke zuhört, das ist wirklich keine Lustigmacherei.
Du kannst es
besser. Ich kann sie besser. Ich glaube, ich kann Französisch schlechter oder
Fränkisch.
Fränkisch, ich weiß nicht. Und wir kommen ja auf Französisch, weil nämlich im Jeansbereich einige ein paar französische Namen auch drin sind. Aber, also, wir sind in Buttenheim, in Franken, 1983, Brief einer amerikanischen Dame, sie ist eine deutsche Immigrantin und wollte von dem Bürgermeister ein paar Informationen über den Levi Strauss wissen, weil sie eine Ausstellung deutscher Einwanderer macht.
Okay.
Und haben die gesagt, hey, da wüssten wir ja gar nichts davon, was Franke und nur dazu aus unserer Stadt. Dann haben die nachgeschaut und haben dann in die Register festgestellt, dass der tatsächlich dort geboren ist und auch den Auswanderungsantrag, die haben einen Auswanderungsantrag stellen müssen.
Die haben es auch noch gefunden. Ein Hoch auf deutsche Bürokratie, oder?
Ja, deutsche Bürokratie und natürlich auch die Religion spielt doch da immer eine große Rolle.
Ah, ja, stimmt.
Bei den Katholiken immer in die Taufbücher drin hat. In dem Fall, er war Jude, in die darf man ja nicht, glaube ich, gell? Das ist ja durch ein Christentum. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Geburtsregister oder wie das genau geheißen hat. Also auf alle Fälle in die jüdischen Bücher, wo die jüdische Kirche da das nachgehalten hat, wer da geboren ist. Also auf die Religion hat man sich immer verlassen können, wenn es um sowas gegangen ist.
Ja, nicht schlecht, oder?
Der ist ja natürlich nicht ausgewandert. Weißt du, warum er ausgewandert ist? Eigentlich ist es fast offensichtlich.
Ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, dass ich mich erinnern kann, weil das halt so dieser Goldschürferzeit war und er ist halt dann ausgewandert, um den Reichtum in der neuen Welt zu finden.
Das mit den Goldschürfen, das kommt später. Das ist ein Teil von seiner Geschichte.
Dann hebe ich mir das noch auf.
Hebst du noch auf. Ursprünglich ist er ausgewandert, weil es da nicht sogar gelaufen ist. Mit 16 ist sein Vater gestorben. Das war der Hirsch. also der hat Hirsch mit Vornamen geheißen, Hirschstrauß. Und der war Hausierer, hat seinen Buben dann immer mitgenommen. Die sind halt von rundum gezogen und haben halt Waren verkauft, so klar Waren. So und das ist halt aber nicht gut gelaufen. Und wie dann der Vater gestorben ist, hat er das auch stärker übernehmen müssen.
Das Hausieren.
Er hat 6 Geschwister gehabt und 2 Brüder waren schon in New York enden.
Und dann hat er sich gedacht, da muss ich auch hin.
Ja, die Brüder haben immer geschrieben, Mensch, kämst doch immer. Amerika, das Land der freien Möglichkeiten. Oder wie heißt es?
Unendliche Möglichkeiten.
Also, sie so, ja, irgendwie anders.
Wir aber ich
prüfe jetzt nicht zusammen. Auf alle Fälle haben sie geschrieben, jeder, der da tüchtig ist und ein bisschen Verstand, der kommt dazu was.
Gut,
und nicht
können.
Die ganzen Einschränkungen, weil damals, da bin ich jetzt geschichtlich nicht so bewandert, aber hat es auch noch Einschränkungen für Juden gegeben und das war halt drüben dann alles nicht.
Da war es ja quasi wurscht.
Und dann sind sie um mich.
Jetzt überlege ich gerade, jetzt haben wir so schön die Serie über die bayerischen Könige gemacht.
Ja.
Wir haben einfach Banausen. Da ist bestimmt was vorgekommen, was um die Zeit für Zeitgeist war.
Ja, er ist ja 1829 geboren. Und Mai 1829, also man muss sagen, er ist 1847 um. Das heißt, das war die Zeit, da war dann gerade der zweite bayerische König dran, der Ludwig I. Und das war die Zeit 1848, erinnert man sich, Paulskirche, das ist das, wo die Bevölkerung schon aufbegehrt hat in Deutschland,
jetzt
in Frankreich schon wieder ein bisschen eher. Also das war da der Fall. Man muss jetzt natürlich auch sagen, wenn er nur ein bisschen gewartet hätte, dann wäre das alles lockerer geworden, aber mei, der kann schon 20, 30 Jahre warten.
Ja, vor allem, wenn du jung bist, dann möchtest du was zu reißen.
Genau, also das war die Zeit, aber ich denke mir immer in so einer kleinen Gemeinde, das Puttenheim, das hat heute 3.000 bis 4.000 Einwohner, sowas. Das war damals ganz klar. In der Nähe von Bamberg ist das, Oma, haben wir schon gesagt. Gell?
Nein, jetzt haben wir es gesagt.
Auf dem Land herrschen halt noch andere Gesetze, als wie das in der Stadt mit Revolution und alles. Gell?
Wann war das mit dem Bierpreis, wo sie den Bierpreis erst erhöht haben und dann wieder gesenkt? War das auch unter König Ludwig I.?
Genau, das war auch unter ihm.
Ja. Da haben wir schöne Parallelen. So.
Super, ja, gute Einordnung. Jawohl. Dann ist er ausgewandert mit 18, mit seiner Mutter. Am Anfang wollten sie...
Ach, Mama ist mitgegangen.
Ja, seine Mutter und die 2 jüngeren Geschwister, die Schwestern.
Also ist wirklich die Familie nachgezogen. Du hast gesagt, er hat 6 Geschwister gehabt. 5.
Habe ich auch. Schön, dass du nachrechnest. Ich habe auch nachgerechnet und vom einem Geschwister habe ich gar nichts gehört. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber 2 Brüder waren schon Enten und dann ist er nachher mit seiner Mutter und 2 jüngere Geschwister.
Da schaut. Und der Papa? Ah, der ist ja schon gestorben.
Der ist ja mit 16 gestorben. Mei, dann sind sie erst einmal auf New York um. Und damals war das alles noch viel leichter. Da bist du halt einfach um mit dem Schiff. Ja, und dann hast du halt geschaut, dass du unterkommst. Dann sind sie halt natürlich erst bei den Brüdern untergekommen. Da war alles so eng. Und dann ist er auch in das Geschäft eingestiegen. Die waren ja so Tandler, Hausierer waren sie ja. Und drüben haben sie dann auch die Sachen verkauft. Der war Textilhändler. Und da habe ich... an die Dinge müssen, wie ich da ein bisschen eingelesen habe, weil in einer Folge hast du gesagt, Tuchhändler, was für eine schöne Berufsbezeichnung.
Stimmt.
Weißt du das noch?
Ja, mein Gott, wer war jetzt Tuchhändler?
Das war, ich weiß nicht, war das bei einer, da ist auf irgendwo ist da am Tuch, wer war ein Tuchhändler? Ich weiß nicht mehr, um wen ist denn da gegangen? Jetzt wird bestimmt der eine oder andere Zuhörer sagen, Mensch.
Die werden sich jetzt das Hirn aufgeklangen.
Ich habe selber drüber geredet. Ich weiß jetzt aber, wer war ein Tuchhändler nochmal?
Tuchhändler. Ja, das müssen wir nachschauen.
Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Mein Mann, ich schaue dich halt immer an und bin so voller Erwartung und lausche deiner Stimme und bin dann immer voller Spannung und dann kriege ich halt den Inhalt, wenn ich zu mit.
Jetzt, wenn wir uns nicht so ahnungslos gesagt hätten, sondern einfach gesagt hätten, dass das quasi ein Wissenstest für die Zuhörer ist, dann war das schön durchgegangen.
Aber dann war es nicht mehr so ehrlich. Wir haben ja ehrlich.
Dann war es nicht mehr ehrlich gewesen.
Ja, wir haben einfach authentisch und ehrlich.
Das passt und wir passen mir nämlich zum Levi Strauss. Der war nämlich sehr ehrlich. Das erfahrt man später dann noch, aber weil es jetzt gerade dazu passt, weil du das ansprichst, der war als seriös, als gut, als guter Kaufmann war der bekannt, hat sich der einen Namen gemacht drüben.
Das passt auf uns auch.
Das passt auf uns auch. Bloß, dass wir, ja, stimmt, sind wir auch Kaufmänner, gell? Jeans haben wir noch nicht erfunden.
Ach du, das kommt noch.
Ja, er ist ja dann, wie du eben schon gesagt hast, jetzt kommt schon langsam. Zuerst hat er in New York einige Jahre gearbeitet, 6 Jahre, und dann auf einmal ist der Goldrausch losgegangen.
Genau.
So Anfang der 50er Jahre ist das losgegangen und dann haben seine Brüder und er gesagt, hey, schafft Zeiten da in San Francisco, da durch ein Geschäft gehen.
Da steppt der Bär.
Alle rennen um mich. Ja. Ja, und dann ist er um mich nach Amerika und jetzt musst du, nach San Francisco. Und dann musst du so vorstellen, damals in Amerika, von New York einmal quer durchs ganze Land durch. Was sind das? Ich weiß nicht, über 3000 Kilometer.
Ja, oder ja, da fliegst du halt auch 6 Stunden.
Das ist, sowas. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Distanz. Und die haben dann überlegt, ja, wir kommen dann da um mich. Weißt du, wie da um mich ist?
Der Eisenbahn, nein, die hat es noch nicht gegeben zu der Zeit,
oder? Er ist nicht über den Landweg,
sondern über das
Schiff. Er ist mit dem Schiff nach Panama gefahren, in Panama unten, ist er auf die andere Seite vom Atlantik quasi auf den Pazifik um und ist dann mit dem Boot wieder aufgefahren.
Ach, den Panama-Kanal hat es auch noch nicht gegeben.
Weil finde ich jetzt schade, dass ich nicht das Jahr weiß, aber den glaube ich hat es damals noch nicht gegeben. Ne?
Das war damals nur so.
Da hat er durch den Dschungel durch müssen.
Mhm. Also war quasi in Dortmund, war Panama das Sendlinger Tor von Südamerika.
Ich weiß nicht, was für die das Sendlinger Tor ist.
Ja, Umsteigepunkt.
Ist schon so ein Umsteigepunkt.
Umsteigepunkt ja, im Dschungel.
Also nicht ganz im Zentrum drin, ein bisschen außerhalb, aber ein wichtiger Umsteigepunkt. Genau, weil da das Land so schmal war quasi. Mhm. Darum ist er da um mich. Und die Idee war, sie müssen als Erstes enden sein, weil wenn der Boom dann so richtig losgeht, irgendjemand kommt da dann drauf und die wollten ja das verkaufen.
Und da wollten sie aber was verkaufen? Einer Hausierer zeigst du
da? Sachen, ja, das waren Stoffhändler und Kleinwarenhändler.
Das ist ein Tuchhändler, sagen, das ist wirklich ein schönes
Wort. Tuchhändler, sind wir Tuchhändler?
Tuchhändler.
Ja, gut, dann war er
Stoffhändler, das kann ein bisschen zweideutig sein.
Stoff?
Ach so,
ja,
da findest du im Hauptbahnhof auch ein paar. Aber das glaube ich schon, dass man damals viel mit Stoff gehandelt hat.
Ja, freilich. Er hat die eingekauft, er war quasi Großhändler und hat es dann an die Kleinen weiterverkauft, an die Schneider zum Beispiel und aber auch so Kleinwaren. Aber er ist mehr und mehr zum Großhändler geworden. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, damals das Hausieren, das war nicht so gemütlich. Ist doch schöner, wenn ich Großhändler bin und lasse die anderen umeinander ziehen.
Ja, eben, also.
Also das hat er auf alle Fälle gut hingekriegt. Und es ist ja abgegangen, also in San Francisco, genauso wie in die Goldgräberstätten überall. Aber die haben ja eine Hosen so verschlissen.
Und da kommt jetzt der Levi.
Da kommt jetzt der Levi daher.
Genau, weil der hat dann schon festgestellt, dass die Hosen so schnell kaputt gingen.
Genau.
Und hat dann quasi die Ur-Jeans erfunden, also Hosen, die halt besonders stabil verarbeitet war. Daher kommen die Nieten, damit die Nähte nicht aufgingen.
Ja.
Und der Stoff, der halt besonders, ja, der war halt dicker, als wie die Hosenstoffe, die es damals gegeben hat. Und damit halt robuster und damit haben die Hosen länger gehalten.
Ja, jetzt sage ich ein bisschen, so wirklich kann man so ungefähr sagen.
Ist schon nicht ganz schlecht.
Nein, es ist nicht schlecht. Es kommt noch einer ins Spiel, ein zusätzlicher. Weißt du, was du gerade mit den Nierten sagst? Die hat nämlich nicht er erfunden.
Ach, die nicht er erfunden.
Genau. Aber er hat den Bedarf festgestellt, dass eben die robuste Hosen brauchen. Und darum hat er er war ja Stoffhändler oder vielleicht Tuchhändler, wenn dir das lieber ist, und hat aus Nimm in Frankreich die Stoffe liefern lassen. Mm. Also das sind die sind stärker, das ist eine bestimmte. Aha, und jetzt kommt's. Jetzt hast du gerade einen Gedanken, sagst du?
Ja, also bei den Hosen spricht man oft von Denim.
Genau.
Und dann heißt es quasi aus dem Französischen Denim, also aus Nimm.
Genau.
Passt das so?
Ja, mei. Da kommt das her.
Du, ich lege mich gleich wieder hier.
Denim, aus Nimm, aus der Stadt Nimm. Besonders robust, aber trotzdem. Musst du dir vorstellen, die Goldschürfer, die haben Minerale und Werkzeug immer in ihren Hosentaschen drin gehabt und dann sind die natürlich kaputt gegangen oder ausgerissen und alles.
Ja, das passiert halt auch noch.
Und an der Stelle hat er nicht helfen können. Ich hatte am Anfang so also Hosen aus so Art Segelstoffe verkauft, die wo so gestarrt sind und dafür aber auch robuster. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, ist dann ein Jacob Davis zu ihm gekommen.
Okay.
Der Jacob Davis war ein Schneider, der aus Riga eingewandert ist.
Also eigentlich Giacomo?
Nein.
Halt, ich verwechsel Riga immer mit Riva.
Riga in Lettland.
Ja, genau.
Genau. Also der ist da eingewandert, war ein Schneider und ist beliefert worden vom Levi mit Stoffen.
Mhm.
Und der hat Folgendes festgestellt. Der hat für Cowboys so Cowboy-Decken und so Sattelzeug dazu gemacht.
Cowboy-Hirt.
Was für?
Cowboy-Hirt und Stiefel.
Ja, Hirt, glaube ich, hat er nicht gemacht. Aber ein paar so Sachen hat er. Und bei den Pferdeln, da hast du die Sachen irgendwie geniert.
Ja.
Weil die halt einfach robuster sein müssen, das auch nicht so schnell ausreißen dürfen. Und dann sagt die Legende sagt, da hat es einen rundlichen Mo. Also ein bisschen am Fetten hat es da gegeben und dem ist die Hose nicht mehr platzt. Und dann ist die Hosen immer zu ihm in die Reparatur gekommen. Und er hat dann die Hosen mit Nierten immer zugemacht, damit die halt besser hält. Und das war dann sein Standardverfahren für alle Hosen, dass halt die länger halten dann, wenn sie unter Zug sind.
Und so haben die Nierten an die Jeans gekommen.
So sind die Nierten an die Jeans gekommen. Und das Problem war, dass die Konkurrenz hat das gesehen, was er gemacht hat, und hat es auch gemacht.
Jetzt hast du ein Alleinstellungsmerkmal
braucht. So, jetzt hat er ein Alleinstellungsmerkmal braucht, das wo er schützen kann. Mhm. Selber hat er das Geld nicht gehabt. Heute heißt es irgendwie so 60, 70 Dollar für das Patent. Wer weiß, wie viel Geld das damals war. Und dann ist er eben zu dem Levi gegangen. Man weiß nicht warum, aber er hat den gefragt, du sag mal, hast du Lust, dass wir zusammen das Patent machen?
Und dann hat der Levi gesagt, ja.
Hat der Levi gesagt, ja. Dann war das damals auch nicht ganz so einfach, weil das Patent Office gar nicht verstanden hat in Amerika, was die wollen. Aber mit der Zeit ist dann gegangen mit ein paar Anläufen, die haben es immer wieder eingereicht, das Ganze, und dann haben sie es patentiert.
Dann das ist die Nierterei.
Die Nierterei. Eigentlich schon krass, gell? Dass das hauptsächlich diese, klar, diese Stoffe, der schwere Stoff, das hat der Levi vorher schon gehabt, und dann mit den Nierten dazu, also das Patent, was die zwei angemalt haben, auf Levi Strauss und Jacob Davis, war die eine. Wird es kosten, ein Overall Waist, kurz die fünf halt.
Englisch.
Also ein Bundhosen halt mit so Nierten drin halt. Auf gut Deutsch.
Eigentlich das total war einfach, gell?
Einfach, ja.
Jetzt, wenn du das heute drüber nachdenkst, das liegt total nahe.
Ja.
Und damit haben die ein riesen Imperium aufgebaut.
Ich weiß nicht, wie du das damals siehst, weißt du schon? Ich meine, du sagst, ja, jetzt tragst du eine Hosen, die wo geniert ist, wie so Pferdelzeug. Weißt nicht, was man sich damals gedacht hat. Aber die müssen ja einen Verschleiß gehabt haben, die Arbeiter, weil, ich weiß nicht, man stellt sich immer das Goldgräbern so locker vor, wenn du immer so Filme siehst, aber das muss eine brutale Arbeit
gewesen sein. Das muss eine brutale, also das glaube ich war eine gescheite Schufterei.
Ja.
Also das glaube auch nicht, dass du wirklich so reich geworden bist. Das ist schon, glaube ich, sehr, wie sagt man, mystifiziert und vielleicht auch ein bisschen glorifiziert.
Ja, und wenn du was verdient hast, dann hast du es gleich dort ausgegeben. Ja. In den verschiedenen Clubs, Bars, Bordellen, die wo da floriert haben.
Genau.
In der Stadt. Und die Preise sind auch teuriger gewesen, als wir zum Beispiel in San Francisco.
Ja, logisch.
Die sind auch hingegangen. Die haben mehr verlangt einfach, weil die haben das Gold gehabt, die Goldgräber.
Die haben sie quasi selber ausgeräumt.
Wahnsinn. Man sagt ja immer so, also der Löb, das war schon, oder Levi, wie er sie dann in Amerika genannt hat, das war schon ein schlauer Hund, weil verdienen tut er nicht der, der Gold wascht und so, nein, der verliert es ja wieder. Verdienen tut der, der an denen verdient, die wollen Gold waschen.
Ja, ist ja so.
Ist so.
Ist so. Du musst nur wissen, wie es deinen Finanzstrom oder deinen Geldstrom zu dir umlegst. Hat er gut gemacht.
Ja, ist natürlich aufgegangen gleich, gell? Mit den Hosen. Die sind ja nachgefragt worden ohne Ende. Ist ja klar, dass dir nicht jede Woche Hosen zerreißt, sondern die heute halt dann gezeigt, das war halt eine Zeit, das war eine Nummer. 10 Jahre später haben die zwei schon, oder man muss sagen, es war eigentlich ein Levi-Firma, 500 Leute gehabt.
500?
Ja, 10 Jahre später. Ich meine, heute ist ja das gar nichts mehr, wenn du sagst, ein Startup, das hat er nach einem Jahr schon 30.000 Leute, aber damals, 10 Jahre, 500 Leute.
Gut, da hat es auch nicht so viel Leute gegeben, damals.
Ja, waren auch weniger Leute, gell? Stimmt.
Ich finde das faszinierend. Und was ist dann aus dem Jacob Davis geworden? Weil von dem hört man
ja
gar nichts mehr.
Ja, von dem hört man gar nichts. Der Jacob Davis war als erstes Abteilungsleiter, also der hat ihn angestellt als Abteilungsleiter gleich bei der Levi Strauss & Co. Company und dann später ist er auch der Beauftragte, der Chef für die, also die haben wir dann im Ausland auch angefangen zu produzieren und das aufzubauen war er dann der Chef.
Also der zuständig war für die Nieten quasi.
Ja. Ob da dann das Patent, wie der profitiert hat, aber ich sage ja so, weißt du, Leute reden immer, oh, da hat der andere, ich weiß nicht, ob da jemand so sagt, aber viele Leute sagen so, oh, jetzt hat der andere das ganze Gold eingeschafft und so, aber du musst ja so sagen, hey, das war ein kleiner Schneider.
Es war ein kleiner Schneider.
Und dann auf einmal ist der da an so einer Firma irgendwie profitiert er davon.
Der Levi schon was gekriegt haben.
Der Levi hat ja vorher schon sein Netzwerk gehabt, wo er das alles verkauft hat und dann hat er zusätzlich die Firma aufgebaut. Ja. Also geil.
Und für den Levi waren es ja quasi nur das, die Hosen, die Nierten, das war nur das Finish.
Das war das Finish, ja.
Die wie sagt man?
Accessoire. Das Accessoire. Ja, und jetzt sagst du, gell, früher war das so eine einfache Hosen für die Arbeiter und dann auf einmal ist das zum Kultobjekt geworden.
Also Levi's, du hast da was davon. Ich meine, das darf man jetzt wieder nicht sagen.
Was darf man nicht sagen?
Naja,
das so gut auch nicht sein?
Nein, so gut sind sie nicht mehr.
Sind sie nicht mehr?
Nein. Wenn ich da so meine ersten Levi's-Ding, die hätte ich heute noch und jetzt mittlerweile.
Tatsächlich merkst du einen qualitativen Abfall?
Ja.
Du, ich weiß nicht, ob das mit dem was zum Tor hat, aber seit, jetzt halt mich nicht auf die Jahreszahl fest, 20 Jahre oder so, produziert, wird nicht mehr in Amerika produziert.
Ja, genau. Das einzige Unternehmen, was nur in Amerika produziert hat aus der Textilbranche, war ja American Apparel und die gibt es ja auch nicht mehr.
Ah ja, genau, da ist auch was passiert. Aha. Schon krass, gell? So ein Riesending.
Ja.
Gibt es bis heute noch.
Die Levi-Hosen. Und was hat er da Neues gemacht? Er hat ja nicht nur die Hosen gemacht, oder? Wenn ich jetzt deine Listen anschaue, da ist ja noch ein bisschen was drauf.
Er selber, er hat sein Handelsgeschäft weitergeführt.
Mhm. Also die Hausiererei meinst
du? Er war halt Großhändler oder? Dann schon. War in Deutschland, war er da in Bayern, da oben im Franken war er Hausierer. Aber drüben war das nur am Anfang dann.
Also das war quasi nur zum Anfangen.
Nur zum Anfangen, aber dann ist er immer mehr Großhändler geworden und hat sozusagen die anderen da beliefert. Mehrer. Und wahrscheinlich ist er da auch nicht selber umeinander gefahren, sondern hat
fahren lassen.
Genau, hat fahren lassen. Das weitergeführt. Und die Hosenfirma ist neu dazugekommen, wo der André maßgeblich daran beteiligt war. Also finanziell weiß ich jetzt nicht, aber als Abteilungsleiter und dann auch eben in der Führung der Jacob Davis.
Und du hast schon gesagt, der Levi, der war so ein ganz feiner, korrekter Kerl. Was hat denn der sonst noch gemacht außer Hosen?
Gelangt das nicht?
Ja, also der wäre ja nicht in der Früh aufstehen und sagen, heute mal einen ganzen Tag Hosen.
Ja, wie gesagt, der hat ja die zwei Geschäfte gehabt, das Hosen, die
Hosen. Nein, privat.
Privat. Privat willst du wissen.
Gibt's da was?
Privat gibt's was.
Ein bisschen ein Gossip.
Ein Gossip. Wenn wir jetzt schon in Amerika sind, dann reden wir auch über ein Gossip, gell?
Ja, ein bisschen
also Gossip. Jetzt nicht über Klatsch und Tratsch, sondern über ein Gossip.
Genau.
Er ist kinderlos blim.
Aha.
Hat im Haus zusammen gewohnt mit seiner Schwester, mit der er wo umgegangen ist, mit der Fanny und seiner Familie. Also Mo und die, eben die Familie von der Fanny, mit der hat er da gelebt. Und auch die vier Neffen, also seine Neffen, die Kinder von der Fanny, denen hat er dann die Firma übergeben, hat sie schon früh angelernt und hat ihnen dann die Firma übergeben anschließend. Weißt du, woher das Jeans kommt?
Jeans.
Das Wort?
Jeans. Gib mir mal einen Tipp.
Weil ich vorher Französisch gesagt habe.
Ja,
und
genau.
Und das ist die falsche Fährte. Nämlich.
Nicht verraten, erstmal einen Tipp geben.
Ein Tipp. Sprich eine italienische Stadt französisch aus, die so ähnlich heißt wie Jeans.
Eine italienische Stadt, die so ähnlich heißt wie Jeans, wenn man es von Jean. Da komme
ich
nicht drauf.
Ich kann es nicht aussprechen, aber es muss wohl Genua auf Französisch, muss ich irgendwie Genève oder schön irgendwie so heißen. Und dann haben die Amerikaner irgendwann einmal Jeans draus gemacht.
Ach, Geschmarrn.
Und das auch, und warum fragst du, und wenn jetzt du fragst, warum Genua? Weil auch aus dieser Stadt wiederum damals Stoffe geliefert worden
also
sind.
Also diese Stoffe aus Denim sind über Genua nach Amerika.
Das ist, glaube ich, separat.
Das ist separat.
Separate
Geschichte. Also das war jetzt ja schick, wenn das so aufgegangen
wäre. Wieder alles aufeinander zusammengelaufen
war. Weißt du, wenn sie das einfach geschlossen hätte, wie ein Hosenbund, wenn du den Knopf einknüpfst.
Es schließt sich aber vielleicht der Kreis, wenn du überlegst, dass die Hosen oder der Erfinder der Hosen von Bayern nach Amerika gegangen ist und seine Erfindung dann aber wieder nach Bayern zurückgekommen ist.
Über Genua.
Nein, nicht über Genua, sondern über grüne Leute mit Helmen auf.
Über Soldaten.
Ja.
Nach dem Krieg halt.
Weißt du das?
Ja, also ein
bisschen logisch. Was muss man da lang übereinander legen, oder?
Ja, logisch. Also so ein Blinzen bin ich auch nicht.
Okay, dann ist es ja tatsächlich so, die Amerikaner, die Soldaten haben die Jeans umgebracht.
Mit dem Kaugummi und mit dem Cola.
Ja, und dieses Freiheitsgefühl, was du dann auch gesehen hast im Fernsehen, dieses Rebellentum, hat auch dazu beigetragen, die beliebter zu werden. Und dann gibt es noch einen Zwischenschritt. Und da frage ich dich jetzt halt einfach mal so direkt, weil du ja immer alles so weißt. Wie ist das passiert, dass in Amerika, ich rede jetzt nicht, wie es auf Europa umgekommen ist, sondern dass in Amerika eine Arbeiterhosen zur, weiß ich nicht, dass man so als Stil auch dran kann, wird.
Jetzt pass auf.
Jetzt
überlege ich mal.
Ja.
Dass das zum Stil geworden ist.
Also das da rotzt du nie im Leben, aber
rot einmal. Wann waren das ungefähr?
Ja, in die 30er Jahre in
Amerika. Achso, die 30er, nein, da keine Ahnung.
Ja, okay. Achso, Moment, in die 40er hättest du es aber schon gewusst, gell? Oder war da 1900? War das besser gewesen?
Ja, hätte ich mir leichter, du Mani.
Jetzt leichter,
du. In die 30er Jahre.
Ja.
In die 30er Jahre, was waren da in die 30er Jahre? Da war doch die Hyperinflation, 28er Jahre, so in Europa.
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen, vielleicht da wieder was zum Tag gehabt.
Ich weiß nicht.
Ja, es war eine Weltwirtschaftskrise, aber um die geht es nicht. In die 30er Jahre ist dann der Ranch-Urlaub so in geworden.
Ach, also, das war dort mal schon.
Auf Deutsch darf man wahrscheinlich sagen.
Urlaub auf dem Bauernhof.
So, ja.
Unser Dorf muss schöner werden.
Ja. Ne? Und da war das dann so, da sind die ganzen Stoderer rausgefahren auf die Ranches. Und damit die da das richtige Ranch-Feeling haben, haben sie die in Jeans und Cowboy-Klamotten halt eingeschmissen.
Da kommen wir wieder zu meinen Cowboy-Stiefeln, die du vorher so verschmäht hast.
So schaut's aus. Und mit dem gewann sind sie dann zurückgegangen in die Stadt und dann auf einmal war das Style.
Das stell mir lustig vor, so die Pioniere von der Jeans mit Cowboy-Stiefeln ins Büro gelaufen. Ja, da meine ich, war was los.
Ich finde, also das, wie sie die Bedeutung von der Jeans mehrfach geändert hat, von der Arbeiterhosen dann zu dem Ranch, so auf Landleben und so machen, später dann in die 50er, 60er Jahre, 70er Jahre Rebellentum, das ist ja schon Wahnsinn. Was kommt noch Neues?
Ja, und heute ist die Jeans, was ist das eigentlich? Das
salonfähig?
Ah, was?
Salonfähig.
Ja, das ist schon so.
Ich weiß das schon noch als Bub, mit der Jeans, da war Jeans noch eine Frage, ob man die zu, sag jetzt einmal, schöneren Anlässen oder ein bisschen formelleren Anlässen überhaupt tragen darf.
Ja, das war, und dann war es irgendwann mal, das finde ich auch immer so lustig, kennst du das, wenn du irgendwo bist auf dem Land und kaufst irgendwo Gewand ein, dann sagen die immer, das schaut so frech aus.
Echt?
Kennst du es nicht, wenn irgendwas frech ausschaut? Du kannst mir genau vorstellen, wie
das so frech. Also, also oder peppig.
Oder peppig. Und dann kannst du immer einen frechen Haarschnitt geben.
Ja.
Und eine freche Jeans dazu.
Ich erinnere mich noch als kleiner Bub, wo die, wo die Verkäuferin im Kleidergeschäft gesagt hat, oh, die schaut aber peppig aus. Und sie wollte halt als Kind dich animieren, das zum Kaffer.
Ja.
Aber dabei war peppig eigentlich nicht das Wort, was du als Kind hören wolltest.
Nein. Was hätte jetzt so direkt veranlasst, die Jeans oder das Gewand zu kaufen?
Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen so ein Argument, wie die Goldschürfer damals gebraucht haben. Du kannst umeinander laufen, wie du magst und hinfallen und die geht schwer kaputt. Das war für mich ein Argument gewesen als Bub. Ey, du als Bub,
wie alt warst du denn da?
Ja, ich rede da von Grundschulzeiten.
Weil du da gesagt hast, ja, die Hosen ist praktisch, da kann ich hinfallen und umeinander laufen und geht nicht kaputt.
Hätte ich schon gesagt, ja.
Echt jetzt?
Ja. Es hat eine Hosen gegeben bei uns daheim. Da hat es quasi eine schöne Hosen gegeben und eine Spülhosen so ungefähr.
Eine Werbterhosen?
Ja, und eine Sonntagshosen.
Genau,
ja,
das habe ich auch gehabt.
Ja, und mit der Sonntagshosen hast du halt natürlich nicht spülen können.
Nein, das ist nicht gegangen.
Weil dieser Trigger, dieser kaputt gegangen. Trigger war kaputt gegangen. Und da war natürlich so eine Jeans. Stell dir mal vor, wenn ich Jeans da als Kind so, schon so, ja, es hat eine Jeans gegeben, so ist es ja nicht. So war es ja nicht, also das ist jetzt nicht 17. Jahrhundert, gell? Aber stell dir vor, eine Hose, die du sowohl sonntags als auch werktags dran hast.
Ein No-Go.
Ein No-Go. Ein No-Go, sagst du.
Das war doch bis nicht gegangen. Mein, ich weiß ja nur, ich habe ja recht viel mit meinem Cousin gespielt, gell, weil du gerade gesagt hast, dreckig und Spülsachen.
Mhm.
Und der hat sich über sie eingesaut.
Oh ja.
Also der war halt einfach so.
Ja, was
halt
der Bub so macht, gell?
Ja, genau. Ich war halt eher immer so nicht so einsauen. Und dann hat er immer ein Watschen gekriegt, weil er immer gesagt hat, schaut mal, geh mal gut, er ist so sauber und du kommst immer daher, wie die Kräste los. Und dann haben wir einmal vom Spülen heimgegangen und dann hat er mir jetzt eine Drehglocke einsetzen lassen, damit ich mal dreckiger bin wie er.
Ja, und hast du das absichtlich gemacht? Oder?
Nein, er hat mich reingesetzt.
Ah, er hat dich quasi
so geschubst.
Er hat dich gezwungen. Ja.
Ja. Ja, ich habe nicht so viel
Wahl. Ja gut, aber wenn er dich höflich gefragt hätte, hättest du ja freiwillig eingesessen.
Natürlich.
Du bist doch solidarisch.
Natürlich, du bist da die Heiden. Wenn du halt sagen darfst, Schorsch, huckst du in die Schlampelocke ein, dann sagen, Mani, mit Vergnügen.
Ja, und du darfst
nicht. Du darfst dein Bordwasser saufen, wenn es mal.
Und du darfst nicht einmal fragen, warum wahrscheinlich.
Nein, gar nicht.
Einfach so.
Nein, das ist also gut, dass du das sagst, habe ich schon lange überlegt.
Das finde ich schön. Ich finde, Leute fragen immer zu viel, warum und wieso.
Genau,
ja, einfach. Ja, wo kann man da hin, wenn jeder immer nachfragen
darf? Richtig?
Ja.
Geh,
einfach mal mit dem Kopf gegen
die
Wand.
Einfach mal, du scheiß auf die ganze Aufklärung und was weiß ich.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das Denkvermögen erhöhen kann.
Schläge auf den Hinterkopf.
Ja.
Ja, gut. Ich sehe, wie du rückwärts mit dem Kopf durch die Wand läufst, aber das üben wir dann noch.
In Amerika könnte man vorstellen, dass es geht, weil die haben doch da oft bloß so.
Ja, die haben so
Schuhschachteln. Das so Wind. In die Filme siehst du das oft, wo die durch den Wind durchfallen und dann sind das bloß so.
Was sind denn das? So MDF-Platten, so Spannplatten, oder?
Weniger. Das sind ja oft zum Teil wie so Obstkisteln, als ob die so Obstkisteln hingenagelt hätten.
Du hättest einfach schöne Jaffa-Möbeln könnten, die da rein tun.
Dass da keiner drauf gekommen ist, dass er mal eine gescheite Wind baut da hinten.
Ich weiß es auch nicht.
Vielleicht braucht es da wieder einen deutschen Auswanderer. Weißt du, was die Leute merken? Die Wind, die hält nichts her. Wir könnten mal Ziegel machen oder
irgendwas anderes.
Wobei es ja im Augenblick so ist bei uns, dass eher das Amerikanische umkommt.
Mhm.
So,
Jetzt halt. Haben wir noch, muss ich noch irgendwas wissen?
Du musst eigentlich nichts mehr wissen, falls du wissen willst, wie es um die Lewis-Firma heutzutage besteuert ist.
Mhm. Das ist ja wieder deine Spezialität.
Meine Spezialität, aber ich sage da nicht so viel dazu. 15.000 Mitarbeiter haben die circa.
Okay, mit die näher.
Das glaube ich nicht. Das habe ich mir auch gefragt, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da schon noch einige Fremdfirmen dafür arbeiten, das kann man nicht vorstellen.
Sales and Marketing.
Ja, Sales and Marketing finde ich eh brutal, dass die in Amerika keine einzige Jeans produzieren, also in den USA, aber die Hälfte von den Leuten dort beschäftigen. Dann weißt du ja, was sind denn das alles für Leute? Das sind ja...
Ja, nur so.
Ja, so wie du, die wollte im Büro sitzen.
Genau, Maus immer dummschirm und viel
telefoniert. Maus, ja, genau, ein bisschen telefoniert.
Das braucht es auch, also dafür gibt es Maus.
Aber die paar Hanseln, die schaffen es irgendwie 4,5 Milliarden Dollar Umsatz zu machen.
Oh, ganz ehrlich, 4,5 Milliarden, es ist schon eine Hausnummer, aber für so eine Marken hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, wäre es mehrer, weil es ja weltweit vertreten ist.
Und trotzdem ist einer von den größten Jeanshersteller der Welt.
Ja.
Nach wie vor.
Gibt ja viel.
Gegründet von einem deutschen Auswanderer aus Franken, den Bayern Löb Strauß, alias Levi Strauß. Oder, wie der Amerikaner sagt,
Levi.
Das war's. Schorsch, hab mich gefreut.
Mir war halt eine leweinte Session.
Ganz, ganz leibend war's.
Leibend.
Schorsch, mach's gut.
Jetzt schmieren wir uns eine Buttercreme dort.
Was, eine Buttercreme?
Eine Buttercreme dort.
Du, ich glaube, dass du mir jetzt mal ein bisschen fränkische Nachhilfe gibst, oder?
Jetzt üben wir erstmal rückwärts mit dem Kopf durch die Wand.
Rückwärts mit dem Kopf durch die Wand? Du, aber wir sind ja nicht in Amerika, gell?
Mhm.
Ich schau mir jetzt einmal deine Jeans ein bisschen genauer an. Ich sag nur skinny. Schorsch,
Servus.
Hab ich die Ehre. Das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Das ist ja Wahnsinn, gell? Dass man erst seit 1983 weiß, und das durch einen Zufall, dass dieser berühmte Levi Strauß aus Franken kommt. Da fragt man sich, was sonst nur für Bayern ganz berühmt eigentlich sind, aber man weiß gar nicht, dass eigentlich Bayern sind. Wahnsinn, oder? Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen die Folge wieder gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.